Welches Bild hattest du vor Augen, als diese Frage gerade gestellt wurde, ob unser Zuhause ein Hafen des Wohlgefallens ist? Sind dir lachende Gesichter vor Augen gewesen? Oder das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit? Vielleicht auch nur das Gefühl, endlich zu Hause. Dieses Wortbild stammt aus dem 107. Psalm. Der Hafen des Wohlgefallens war etwas, wo sich offenbar Seeleute hingesehnt haben, wenn sie auf hoher See in einen Sturm gekommen sind, wo alle menschliche Weisheit ein Ende gefunden hat, wo man also nur noch feststellen konnte, jetzt geht nichts mehr, jetzt möchte ich nach Hause. Dieser Zufluchtsort, der war auch etwas, wonach sich die Israeliten, die in babylonischer Gefangenschaft waren, gesehnt haben. Denn in diesem 107. Psalm wird dieses Bild auf die Israeliten angewendet. Und genauso wie bei ihnen menschliche Weisheit nicht zur Befreiung führen konnte, so war das ja auch bei den Seeleuten. Erst als sie sich dann Jehova zugewandt hatten in dieser Situation und bereit waren, seinen Anweisungen zu folgen, hat Jehova dann auch für sie gehandelt. Es heißt im 107. Psalm, in den Versen 29 und 30, während sie durch ihre Handlungen Kränkung, Entschuldigung, Psalm 107, eins weiter, Vers 29 und 30, er bringt den Sturm zum Stillstand, sodass des Meeres Wellen schweigen, und sie freuen sich, da diese zur Ruhe kommen, und er führt sie zum Hafen ihres Wohlgefallens. Auch heute sind wir in einer ähnlichen Situation. Das Menschenmeer ist aufgewühlt und für viele Familien bedeutet es, die Weisheit Jehovas anzuwenden, um einen solchen Zufluchtsort, nämlich den Hafen des Wohlgefallens, in der Familie zu bieten. Da auf unsere Kinder ein enormer Druck ausgeübt wird, mit dem sie oft nur schwer umgehen können, ist es wichtig, dass wir ihnen diesen Halt geben in der Familie. Im Elternhaus sollten deshalb emotionaler Beistand und auch geistige Ermunterung und Stärkung wichtiger Bestandteil sein. Wie können wir dazu beitragen, dass es ein Ort der Freude und des Friedens ist? Zwei Gesichtspunkte möchten wir dazu näher betrachten. Der erste, etwas gemeinsam zu unternehmen. Vielleicht denkst du als Jugendlicher jetzt, aha, welches Event wird er ansprechen? Es ist was ganz Einfaches. Die alltäglichen Dinge. Dazu zählt im Besonderen das tägliche gemeinsame Essen im Familienkreis. Also das Essen in entspannter Atmosphäre, bei dem man sich das Essen gut schmecken lässt. Man kommt sich näher, man öffnet sich und unterhält sich und man lacht miteinander. Man erfährt also, was so tagsüber passiert. Und es gibt auch den Eltern die Gelegenheit, emotionalen Beistand ihren Kindern zu leisten, weil sie sich in einer solchen Situation öffnen und Einblick in ihr Gedanken- und Gefühlswelt gewähren. So wird das Gefühl der Geborgenheit, des Vertrauens und auch der Liebe tatsächlich gestärkt. Und das ist ja das, was die Familie oder den Familienzusammenhalt fördert. Es hilft unseren Kindern auch, ausgeglichener zu sein. Kaum Angst oder Langeweile oder gar Interesselosigkeit zu empfinden. Fazit. Mahlzeiten sind also nicht nur zum Essen da. Sie bieten uns Eltern auf angenehme Weise die Möglichkeit, den Kindern durch erbauende Gespräche den Rücken zu stärken in dieser stürmischen Zeit. In dem Buch Geschenkte Energie durch Familienessen wird es wie folgt beschrieben. Mahlzeiten im Familienkreis können wie ein Bollwerk gegen alles wirken, was tagtäglich auf uns einströmt. Das gemeinsame Abendessen ist vielleicht kein Allheilmittel, aber es ist durchaus ein relativ einfaches Hausmittel gegen allerlei Wehwehchen. Wir sollten also die Essenszeit auch dazu nutzen, entsprechende Werte zu vermitteln. Das können alltägliche Punkte sein, die zur Freude und zum Frieden in der Familie beitragen. Zum Beispiel Großzügigkeit. Sie kann gelernt werden, indem man schon am Tisch gemeinsam teilt oder auf die Bedürfnisse anderer achtet. Gute Manieren, sie sind deshalb einfach zu lernen, weil in diesem Rahmen Unterhaltungen stattfinden, man muss lernen zuzuhören und auch den anderen aussprechen zu lassen. Und die Zusammenarbeit, Das fängt beim Tischdecken an, Abräumen und Abwasch eingeschlossen. Aber Eltern, die sich von der Weisheit Jehovas leiten lassen, die gehen darüber hinaus. Die erkennen in diesen Situationen günstige Gelegenheiten, ihre Kinder die Liebe zu Jehova und seinen gerechten Grundsätzen zu lehren und diese auch zu vertiefen. Dabei folgen sie auch dem Beispiel der Israeliten, die vor etwa 3500 Jahren bereits durch Jehova darauf aufmerksam gemacht wurden. Wir hatten diesen Bibeltext heute schon einmal gehört, aber wir sind eingeladen, noch einmal 5. Mose Kapitel 6 mit aufzuschlagen und die Verse 6 und 7 gemeinsam zu lesen. Es heißt hier, 5. Mose 6, die Verse 6 und 7, und es soll sich erweisen, dass diese Worte, die ich dir heute gebiete, auf deinem Herzen sind, und du sollst sie deinem Sohn einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt. Vielleicht nur mal bis hierher. Was war also zu tun, wenn die Israeliten, die Eltern, die Worte Jehovas selbst verinnerlicht hatten, mussten sie das ihren Kindern einschärfen. Und zwar bei Gelegenheiten, wo man zum Beispiel auch im Haus sitzt. Nachdem sich die Israeliten selbst auf diesen Weg begeben haben und es auch angewendet haben, konnten sie von Jehova gesegnet werden. Vielleicht erinnert dich diese Situation auch so an die tägliche Tagestextbesprechung bei euch zu Hause, wo man auch auf biblische Grundsätze eingeht. Frag dich doch mal, wie ist das bei mir zu Hause? Wie oft in der Woche essen wir als Familie gemeinsam? Sind dabei Fernseher, Handy oder auch der Walkman ausgeschaltet? Das sind Kommunikationskiller, die in einer solchen Situation nichts zu suchen haben. Es kommt nicht nur darauf an, dass man zusammen ist, sondern es kommt darauf an, dass man zusammen ist und diese Gedanken auch gemeinsam pflegt. Bitte sorg dafür, dass du zumindest einmal am Tag dieses Ziel mit deiner Familie erreichen kannst. Eine andere Möglichkeit, etwas gemeinsam zu unternehmen, sind Freizeitaktivitäten, die sich vielfältig gestalten können. Planen wir sie so, dass wir diese als Familie erleben? Wenn zum Beispiel die Bedürfnisse und Wünsche der Einzelnen berücksichtigt werden können, dann wird nicht jemand versuchen, in der Zeit, wo man als Familie etwas unternehmen möchte, dem eigenen Hobby nachzugehen. Ab und zu bieten sich dabei auch Gelegenheiten, andere Brüder und Schwestern mit einzuladen oder andere Familien. Dadurch können die Aktivitäten zusätzlich belebt werden. Einige Familien, die Kontakt zu Missionaren oder Sondervollzeitdienern haben, pflegen diesen auch regelmäßig, wenn auch nur schriftlich, telefonisch oder per E-Mail. Aber sie berichten, dass solche Erfahrungen, die sie da hören, und die Erlebnisse, die diese Brüder mit Jehova machen, sie durchaus anspornen. Fördern wir auch Freundschaften, die unsere Kinder weiterbringen? Solche Freundschaften helfen ihnen, klare Ziele vor Augen zu haben und ihrem eigenen Leben auch eine Richtung zu geben. Ein sehr gutes biblisches Beispiel ist sicherlich Timotheus in dieser Sache. Der positive Einfluss durch Paulus prägte ihn und letztendlich auch seinen Lebensweg. Seine Freundschaft brachte dem jungen Timotheus weiter. Er offenbarte die gleichen guten Eigenschaften wie Paulus und er setzte sich letztendlich sogar die gleichen Ziele. Er ließ sich nicht ablenken durch Dinge, die sonst um ihn herum interessant gewesen sein können. Einen Hinweis noch. Vermeide es bitte, dass sich ein Familienmitglied zurückzieht, um sich allein mit dem Computer oder elektronischen Spielereien zu beschäftigen. Zwei biblische Beispiele zeigen, warum das für diesen heimischen Zufluchtsort gefährlich werden kann. Sprüche 18, Vers 1. Wer sich absondert, wird nach selbstsüchtigen Verlangen trachten. Es gilt sich also bewusst zu machen, dass der Einfluss von Technik sehr stark ist. Das kann positiv oder negativ sein. Dabei ist es nicht unbedingt von Bedeutung, ob etwas richtig oder falsch ist. Wir sollten uns vielmehr die Frage stellen, ist es klug oder unklug, was wir tun? Also zum Beispiel ist es nicht verboten, stundenlang zu fernsehen oder Computer zu spielen. Aber die Frage ist, ist es klug? Der zweite Grundsatz kommt aus Prediger 3, Vers 1. Der lautet, für alles gibt es eine bestimmte Zeit. Das bedeutet, man muss lernen, klug mit diesen technischen Dingen umzugehen. Technikfreie Zonen und Zeiten können uns dabei eine Hilfe sein, diesen Grundsatz aus Prediger 3 auch als wertvoll zu erachten. Es gibt eine Zeit für die Familie, es gibt eine Zeit für Freunde, es gibt eine Zeit zum Essen und es gibt auch eine Zeit zum Spielen. Vernünftige Regeln, die mit der nötigen Konsequenz umgesetzt werden, geben der Familie die nötige Stabilität. Und das ist letztendlich das, was wir ja haben möchten. Das ist unser Hafen des Wohlgefallens. Wir hatten aber noch einen zweiten Punkt angesprochen, der dazu beiträgt. Es ist der Studierabend. Gestalten wir ihn so, dass er praktisch ist und sich alle darauf freuen können? Der wöchentliche Studierabend der Familie trägt wesentlich dazu bei, dass die Familie ein Hafen des Wohlgefallens bleibt. In dem Brief der leitenden Körperschaft vom 14. April 2008, der an alle Verkündiger gerichtet war, hieß es, der veränderte wöchentliche Zeitplan gibt uns allen mehr Gelegenheit, uns als Familie in der Wahrheit zu festigen, indem wir einen bestimmten Abend gemeinsam als Familie der Anbetung widmen. Dieser Abend ersetzt also nicht die bisherigen Studiengewohnheiten und Gepflogenheiten, die wir auf diesem Gebiet haben. Er wurde zusätzlich geschaffen, um die Familie in besonderer Weise in die Lage zu versetzen, in der Wahrheit gefestigt zu werden. Der Studierabend versetzt auch Eltern in die Lage, schneller und flexibler auf die besonderen Bedürfnisse ihrer Kinder reagieren zu können. Berücksichtigen wir deshalb dabei die Bedürfnisse unserer Familie und auch die Probleme, die während der Woche auftauchen. Kinder, die zum Beispiel großem Gruppendruck ausgesetzt sind, können sich nicht einfach in dieser Situation mit einem Nein aus der Affäre ziehen. Sie müssen ihr Verhalten begründen können. Machen wir uns deshalb damit vertraut, dass wir nicht immer die gleichen Gedanken an diesem Abend besprechen können. Wir möchten nun mal eine Szene beobachten, die zeigt, wie Eltern ermitteln, welche Bedürfnisse ihre Kinder haben und wie sie das dann für den nächsten Studierabend vorbereiten möchten. Der Studierabend ist zu Ende und wir schalten uns jetzt in ein Gespräch ein, das sich am Schluss noch ergibt.
Also ich freue mich sehr darüber, dass ihr so eifrig und lebhaft mitgearbeitet habt. Die Zeit ist mal wieder wie im Flug vergangen. Zu lachen haben wir auch ein bisschen was gehabt, weil das Bibellesen mit der Rollenverteilung nicht so richtig geklappt hat. Aber sagt mal, habt ihr noch eine Idee, wie wir den nächsten Studierabend genauso interessant gestalten könnten?
Ja, ich wünschte mir, dass wir mal wieder eine biblische Geschichte nachspielen würden. Wie wäre es denn mit Jona? Die Geschichte finde ich nämlich echt klasse.
Oh nee, nicht schon wieder Jona.
Marcel, ich weiß, dass das deine Lieblingsgeschichte ist. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass dir das deshalb so gut gefällt, weil ich dann den großen, dicken Fisch spiele. Aber es ist bestimmt besser, eine biblische Geschichte nachzuspielen, die dir dann was für die Schule bringt. Steht da demnächst was an?
Naja, unser BK-Lehrer hat schon angekündigt, dass wir demnächst in bildende Kunst Ostererbe malen werden. Er will unsere Kreativität benoten. Ich hoffe nur, dass ich mit dem Lehrer alleine reden kann und nicht vor der ganzen Klasse erklären muss, warum ich da nicht mitmachen will. Aber es fällt mir echt schwer, vor der ganzen Klasse zu reden. Aber dazu fällt mir überhaupt keine biblische Geschichte ein, die wir nachspielen könnten.
Ja, wäre denn nicht die Begebenheit mit den drei Hebräern und dem Standbild passend? Die mussten doch auch vor allen Anwesenden für Jehovas Grundsätze einstehen.
Das stimmt. Die Situation sollte man unbedingt nächste Woche als Drama spielen. Im Anschluss könnte man dann gemeinsam überlegen, welche Grundsätze auf die Situation von Marcel zutreffen. Und wie er dann vorgehen kann, wenn er es doch vor der ganzen Klasse erklären muss. Ich werde bis dann noch etwas zum Ursprung vom Osterfest raussuchen, dass er dann das kannst du dann mit dem Gespräch mit dem Lehrer verwenden. Marcel, kannst du dann dir die Geschichte im Buch nochmal angucken mit den drei Hebräer und auch durchlesen, damit du uns dann erzählen kannst. Und versuch bitte rauszufinden, warum die drei so mutig sein konnten.
Ja klar, mache ich, Papa.
Marielle, welche Vorschläge hättest du für den Studierabend?
Ich will ja im April mehr in den Dienst gehen, aber ich habe da noch so ein paar Schwierigkeiten mit der Einleitung bei Gesprächen. Könnten wir das vielleicht üben?
Natürlich können wir für den Predigtdienst üben. In der ersten Aprilhälfte findet ja die Einladungsaktion zum Gedächtnismahl statt. Und im Metzkönigreichsdienst ist ja ein Vorschlag, wie wir diese Einladungen anbieten können. Bitte versuch doch, diesen Vorschlag so zu überarbeiten, dass du mit deinen Worten wiedergeben kannst. Und das können wir dann in 2 Wochen üben.
Und dann werde ich deine Gesprächspartnerin spielen. Und für die 2. Aprilhälfte können wir dann noch eine andere wirkungsvolle Einleitung ausarbeiten. Aber Marielle, was anderes noch? Du hast doch was gesagt, dass in der Schule dich welche zum Rauchen aufgefordert haben. Die haben dich doch regelrecht bedrängt. Ist das jetzt ausgestanden und erledigt?
Naja, sie hat mich schon arg bedrängt. Und natürlich habe ich nicht nachgegeben. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die einfach so aufgeben werden. Da muss ich mir dann doch schon noch was einfallen lassen.
Das hast du aber wirklich sehr gut gemacht. Ich bin richtig stolz auf dich.
Dazu können wir dann nächste Woche noch was erarbeiten. Und zwar der Gruppenzwangplaner aus unserem Frage Junge Leute Buch kann uns dabei eine große Hilfe sein. Und ich meine, dass da sogar 1 oder 2 Sprüche drin sind, die du deiner Mitschüler dann entgegenhalten kannst, wenn sie dich wieder so bedrängen.
Ja, das wäre klasse.
Schau doch auch noch bis dahin, welche Parallele du zu den 3 Hebräer entdeckst.
Ja, okay, das mache ich.
Also danke für eure nützliche Anregung und ich freue mich schon auf den nächsten Montag.
Ist uns aufgefallen, dass sich alle am Gespräch beteiligt haben? Sicherlich lag es auch an dem Lob und den ermunternden Worten, die von Seiten des Vaters kamen. Ist uns auch aufgefallen, wie die Vorbereitung für den nächsten Studierabend ermittelt wurde oder ausgearbeitet wurde? Zunächst hat man festgestellt, welche Bedürfnisse sind bei den Kindern aktuell. Das kam manchmal spontan. Und manchmal hat man sich auf Erzählungen, die aus der Woche gestammt sind, herstammten, muss man sich darauf begründen. Aber interessant war eines, man hat versucht, gleich festzulegen, wie können wir diesen Punkt angehen, und so wusste jeder, wie er sich auf die folgende Woche vorbereiten kann. Feste Zeiten, praxisnahe Ausarbeitungen und letztendlich eine angenehme Atmosphäre, das sind die 3 Schlüssel für einen erfolgreichen Studierabend. Wenn wir das zusammenfassen, dann können wir sicherlich feststellen, dass unsere Familie ein Hafen des Wohlgefallens sein kann, wenn wir uns von göttlicher Weisheit leiten lassen und die einfachen Empfehlungen anwenden, die wir durch den treuen und verständigen Sklaven erhalten. Auf diese Weise wird auch Jehova geehrt. Und all die Anstrengungen und Planungen, die erforderlich sind, sind es ganz bestimmt wert, wenn man den Erfolg sieht, den wir dann auch als Familie verspüren können.
Sicher sind wir dankbar für den Ansporn, dass wir den Wünschen Jehovas, wenn wir es umsetzen, auch in die Tat umsetzen können und uns anpassen. Jetzt dürfen wir uns wieder von den Plätzen erheben, sofern es uns möglich ist. Denn wir möchten das Lied Nummer 69 einstimmen. Dieses Lied enthält die Bitte, lass mich deine Wege verstehen. Psalm 25, Vers 4 ist die Grundlage dafür. Nach dem Lied werden wir noch einige Bekanntmachungen hören. Also nun Lied 69 bitte.